Das Bundesverfassungsgericht wird zwei große Fragen letztlich jetzt beantworten müssen. Also das Landgericht München hat jetzt zum einen gesagt, die Maßnahme, dieses Abhören des Pressetelefons war verhältnismäßig und sozusagen sofern die Pressefreiheit betroffen war, dann war das auf jeden Fall so in Ordnung. Das war die eine Kernaussage, darüber wird das Verfassungsgericht zu entscheiden haben. Da haben wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte und Reporter ohne Grenzen, die mit uns dieses Verfahren führen, eine entschieden andere Meinung. Wir sind nicht der Auffassung, dass das Pressetelefon dieser Organisation hätte abgehört werden dürfen. Wurden mindestens 171 JournalistInnen damit mit abgehört und deren Gespräche. Das ist doch ein empfindlicher Eingriff in die Pressefreiheit, den wir so nicht sehen können. Es gibt aber noch eine zweite Frage, die zu entscheiden ist. Und da hat das Landgericht München schon sozusagen in Ansätzen uns auch Recht gegeben. Nämlich die Frage, muss so eine Maßnahme bereits bei Anordnung durch das Gericht gut begründet sein? Und da hat das Landgericht gesagt, also diese ursprünglichen Beschlüsse aus dem Amtsgericht München vom November 2022, als das Ganze losging mit den Ermittlungen gegen die Mitglieder der letzten Generation, das war nicht sauber begründet, das war nicht in Ordnung. Das Landgericht München macht jetzt aber was, was für uns nicht mehr nachvollziehbar ist. Und da möchte ich gerne eine Aussage vom Bundesverfassungsgericht. Das Landgericht München sagt, ja, das war damals 2022 nicht in Ordnung, aber das macht nichts. Wir können jetzt 2024 ja sauber begründen, warum das dann schon verhältnismäßig sein soll. Und das möchte ich gerne überprüft haben. Das ist ein empfindlicher Grundrechtseingriff, der von Anfang an gut begründet sein muss und nicht anderthalb Jahre später gut begründet sein kann.
Also grob zusammengefasst lautet das einfach, diese Erklärung dann so, wir haben es einfach mal gemacht und danach haben wir uns eine Erklärung einfallen lassen. Kann man das so vulgär ausdrücken?
Ja, das muss man sogar fast schon vulgär ausdrücken, denn das Amtsgericht hat am Anfang mit keinem einzigen Wort die Grundrechte erwähnt und insbesondere nicht die Pressefreiheit. Dabei wusste das Amtsgericht, dass es ganz klar sein würde, dass sehr viele Journalistinnen dort anrufen würden. Und dann jetzt dann im Nachhinein zu sagen, wir haben uns das ja alles gedacht, wir haben es nur nicht aufgeschrieben, das ist einem Rechtsstaat nicht wirklich angemessen, finde ich.
Vor allem, da es ja auch jetzt nicht unbedingt ein großer Zeitdruck da wäre, weil Gefahr auf Leib und Leben bestand, sondern es geht immer noch um den Vorwurf der Nötigung im Straßenverkehr. Inwiefern kann denn diese Abwägungsfrage da auch noch eine Rolle spielen?
Genau, also die Zeitdimension, die muss man klar mitdenken, ob jetzt dieser Beschluss einen Tag früher oder später ergangen wäre. Ist für den Ausgang des Ermittlungsverfahrens ist das letztlich, muss man sagen, irrelevant. Wenn der Ermittlungsrichter in der Zeit sich mehr Zeit genommen hätte und einen ordentlich besser begründeten Beschluss gemacht hätte, das hätte den Ermittlungen nicht geschadet. Auf der anderen Seite, das haben Sie angesprochen, müssen wir eben schauen, was ist denn eigentlich der konkrete Tatvorwurf? Klar, es geht hier nicht bei dem Tatvorwurf kriminelle Vereinigung, Bildung einer kriminellen Vereinigung, geht es dann nicht mehr um die einzelnen gegebenenfalls Nötigungen bei den Straßenblockaden, sondern da wird eben die gesamte Organisation in den Blick genommen. Das ist ein erheblicher Tatvorwurf, denn eigentlich kennen wir den gegen ja, Mafia-Organisationen, Rockerbanden, sowas. Also das sind quasi die klassischen kriminellen Vereinigungen. So eine Protestgruppe bislang nicht. Und da müsste man schon sehr genau hinschauen, was die Auswirkungen von solchen umfangreichen Ermittlungen gegen eben diese letzte Generation als kriminelle Vereinigung sind. Da fehlt dann auch jegliche Ausführungen in dem Beschluss vom Amtsgericht.
Jetzt kann ich hier auch zugeben, ich habe ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft München bekommen, dass auch mein Gespräch mit der letzten Generation belauscht wurde. Ich habe selber auch in der Zeit im Zuge der Recherchen an so einem Demo-Training teilgenommen. Es hat immer im Nachhinein etwas auch Erschreckendes, in welche Richtung man da gebracht wird, wenn man plötzlich mitbekommt, okay, mein Telefonat ist jetzt auf irgendwelchen Aufnahmen drauf und wurde wahrscheinlich gelöscht, oder wie ist das?
Ja, also die Löschung jetzt in unseren Verfahren, die wir mitbetreuen als Gesellschaft für Freiheitsrechte, da das Amtsgericht auch unter anderem dann gesagt, als wir es zur Überprüfung vorgelegt haben, ja, es musste nicht gelöscht werden, sonst hätten wir es jetzt ja nicht auf die Rechtmäßigkeit hin überprüfen können. Insofern weiß ich nicht, was jetzt schon alles gelöscht wurde. An sich muss es natürlich sofort gelöscht werden, wenn es nicht relevant ist, oder jedenfalls sehr zeitnah. Wissen Sie, wir haben keinen Einblick in gesamte Verfahrensakte zu allen Ermittlungen. Das wäre nicht angemessen gewesen, wahrscheinlich auch. Aber genau, dass eben Haufen JournalistInnen betroffen waren, große Zahl, das liegt auf der Hand. Und da müssen wir auch so ein bisschen schauen, jetzt aus verfassungsrechtlicher Perspektive. Wir als JuristInnen müssen dann natürlich schauen, wie können wir das eigentlich umwandeln in ein rechtliches Argument. Und da gibt es schon Ansätze auch dazu, dass das Verfassungsgericht sehr klar berücksichtigt, dass von solchen Maßnahmen ein erheblicher Einschüchterungseffekt ausgeht. Und zwar ein Einschüchterungseffekt dahingehend, dass wir als potenziell betroffene andere JournalistInnen oder andere BürgerInnen auf einmal dann doch nicht von unserer eigentlich grundrechtlichen Freiheit mehr Gebrauch machen, sondern Angst haben davor, dass wir vielleicht abgehört werden können. Und allein, dass dann sich sowas einnistet, dass wir jetzt abgehört werden könnten, beobachtet werden könnten, dass wir eigentlich doch nicht in der Strafakte landen würden, das hat auch schon freiheitseinschränkende Dimensionen. Und das versuchen wir natürlich auch so darzulegen in unserer Verfassungsbeschwerde.
Genau das wollte ich gerade auch ansprechen, weil es natürlich gefühlt ein ganzes Themengebiet, wie jetzt den Kampf, den Einsatz gegen den menschengemachten Klimawandel und das Verschlafen der Kipppunkte, sozusagen in eine doch etwas kriminelle Ecke rückt und dadurch der Eindruck entsteht, wenn man darüber berichtet, begibt man sich in kriminelle oder beziehungsweise zumindest verfolgte Kreise. Das schränkt mich ja schon ein und das ist ja auch nicht der einzige Fall. Sie haben in Ihrer Pressemitteilung auf unsere Kolleginnen und Kollegen von Radio Dreieckland hingewiesen, die auch wegen einer Berichterstattung über ein Thema, man kann den ganzen Fall jetzt nicht ganz so einfach aufrollen, aber wegen einer Berichterstattung über ein Thema mit einer Verlinkung ihnen der Vorwurf gemacht wurde, sie machen sich mit dem Thema gemein, sie sind Teil einer verbotenen Organisation. Genauso könnte man jetzt rangehen an unsere Journalistinnen hier, Bürgerjournalistinnen, die über die letzte Generation berichten, längere Zeit, dass sie ja eigentlich auch Teil einer verbotenen oder zumindest kriminellen Vereinigung wären, deswegen, weil sie denen Öffentlichkeit geben.
Genau, das ist so ein bisschen klar, die Fälle sind nicht ganz vergleichbar. Radio Dreieckland klingt so ein bisschen was anderes, aber sag mal, das Problem an so einem Tatvorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung ist, dass der erstmal schon extrem weit ist und dann zweitens aber auch ganz viele Handlungen mit unter Strafe gestellt werden, die sozusagen im Vorfeld von allem stattfinden. Also auch das Unterstützen eben dieser kriminellen Vereinigung unter Umständen unter Strafe gestellt wird. Und ja, wo fängt denn das Unterstützen an? Fängt es denn jetzt schon vielleicht bei einer kleinen Spende an von 5 Euro, die eine Schülerin dann von ihrem Taschengeld quasi abspart? Ist das schon das Unterstützen der kriminellen Vereinigung? Oder ist es dann eben ein zwar vielleicht ein nüchterner, sachlicher, aber jetzt zumindest nicht klar distanzierter Text, der über die Aktionen berichtet, vielleicht auch Sympathien erkennen lässt für das Ziel der letzten Generation, nämlich also das übergreifende Ziel, nämlich dem Umweltschutz, jetzt mal ganz allgemein gesagt, oder dem Abwenden der Klimakatastrophe ein bisschen konkreter gefasst. Und das ist in dem Sinne jetzt, es gibt keine Ermittlungen bislang, die mir bekannt geworden sind gegen Journalistin, aber diese Fragen wirft das auf. Und da erwarten wir uns schon auch eine klare Ansage vom Bundesverfassungsgericht, dass die irgendwie diese Beeinträchtigung mannigfaltiger Grundrechte eben nicht nur der Mitglieder der AktivistInnen der letzten Generation, sondern eben vor allem allen innerhalb der Zivilgesellschaft, der Presse, dass das mit berücksichtigt wird.
Ist da insgesamt fast schon so ein leichter Trend auszumachen, dass hier immer mehr auch dieses Grundrecht auf Pressefreiheit unter Beschuss gerät durch vermeintlich notwendige Ermittlungsverfahren?
Ja, das lässt sich jetzt in dem Sinne nicht so in Zahlen fassen, dass ich jetzt sagen kann, hier gibt es einen klaren Trend oder nicht. Was uns auf jeden Fall aber auffällt, ist jetzt auch an den Fällen, die wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte zur Pressefreiheit gerade machen, dass es einfach manchmal wirklich überraschend wenig Gedanken über die Auswirkungen auf die Pressefreiheit sich gemacht wird. Und wenn diese Gedanken fehlen, von den Ermittlungsrichtern zum Beispiel, die letztlich das letzte Korrektiv sind, bevor dann die Maßnahme ja vollzogen wird durch die Polizei, Wenn die sich keine Gedanken machen, ja, wer denn dann? Also dann natürlich können wir dann im Nachhinein da Verfahren führen und idealerweise kommt dann irgendwie nach ein paar Jahren eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die das hochhält. Aber eigentlich muss es auf dieser unteren, extrem wichtigen Arbeitsebene ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Pressearbeit sein. Und das ist jetzt zumindest in den Fällen, die wir kennen, das fehlt zum Teil. Und ich kann nicht sagen, ob das einem allgemeinen Trend in der Strafverfolgung widerspiegelt, aber es ist doch sehr evident. Und gerade auch wenn eben man meint, dass jetzt vielleicht dann auch nicht ja die ganz großen Medienhäuser betroffen sind, da scheint man dann noch mal ein bisschen hemdsärmeliger ranzugehen.
Genau, das können wir ja bei Radio Dreiklang sehen. Vielleicht noch einmal ganz zum Abschluss einordnend, warum ist denn die Pressefreiheit so ein wichtiges Gut und eigentlich ein unabschaffbares Grundrecht mit Ewigkeitsklausel in Deutschland?
Also die Pressefreiheit gilt natürlich wie alle anderen Grundrechte für jede einzelne Person, die sich darauf berufen kann. Aber anders als jetzt so Eingriffe in die Privatsphäre beim Abhören von Telefonen als solche, muss man bei der Pressefreiheit immer berücksichtigen, dass die JournalistInnen oder die Verlage oder alle, die sich darauf berufen können, nicht nur ein individuelles Grundrecht haben, sondern dieses Grundrecht gerade in Erfüllung einer gewissermaßen öffentlichen Aufgabe ausnutzen. Nämlich, dass ohne informierte, durch Medien, durch Presse informierte Öffentlichkeit kein demokratischer Diskurs stattfinden kann. Das sehen wir natürlich bei den ganzen Entwicklungen der letzten Jahre, Jahrzehnte. Je weniger relevant, sagen wir mal, einordnend sachlichere Berichterstattung ist, umso mehr verschiebt sich dann zum Teil auch der Diskurs, umso mehr kursieren ja, Falschinformationen, Desinformationen etc. Und umso wichtiger ist natürlich diese Absicherung, die grundrechtliche Absicherung der Presse für unser gesamtes demokratisches Zusammenleben.
Und umso wichtiger ist auch Ihre Arbeit, dass Sie sich für unsere Freiheitsrechte einsetzen. Man kann Sie unterstützen. Sie gehen jetzt in diesen Rechtsstreit. Wie lange wird es dauern?
Sie haben da vorne reingeschrieben, dass das Verfassungsgericht sich bitte nicht allzu viel Zeit lassen soll. Jetzt wissen wir, dass die Verfahren dort oft länger dauern. Wir hoffen natürlich, dass sie überhaupt darüber entscheiden, aber sagen wir mal realistischerweise wird es keine Entscheidung vor in 2 Jahren geben. Idealerweise natürlich davor. Die Strafverfahren gegen die Mitglieder der letzten Generation und die Aktivistinnen der letzten Generation laufen. Da ist noch nicht zum Abschluss gekommen, was eben diesen Vorwurf Bildung krimineller Vereinigungen angeht. Und idealerweise nimmt das Bundesverfassungsgericht jetzt diese Verfassungsbeschwerde zum Anlass, um mal eben auch diese grundrechtlich relevante Dimension auszuloten.